Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 504 des Computer Club 2. Jo, es hat wieder eine Menge neue Sachen gegeben. Ein Teil davon, der uns auch betrifft und interessiert. Und Ende der Woche ist Weihnachten. Ich hatte eigentlich gedacht, ich liege schon längst in der Ecke auf dem Bärenfell, bereite mich auf den Winterschlaf vor, aber dem ist nicht so. Nachdem ich nun Anfang des Monats 4 Fernsehsendungen produziert habe, ein paar Audios gemacht habe und ein paar Videoproduktionen hinter mich gebracht habe, sollte eigentlich die ruhige Zeit angebrochen sein, aber bei der vielen Arbeit habe ich den Überblick verloren. Und nachdem ich vergangene Woche mit den letzten Produktionen fertig war, da schlugen dann die anderen Arbeiten zu. Jetzt hoffe ich, dass ich diese Woche ein bisschen mehr Ruhe finde, um das aufzuarbeiten, was notwendig ist. Es gibt eine Menge E-Mails, die ich beantworten muss. Ich muss im Forum noch einiges erledigen. Einige Sachen, die geplant sind und so weiter. Also, es ist genug zu tun. In die Ecke legen ist noch nicht. Und jetzt haben wir aber erstmal einen Audio vor uns, der wie viele ein Spagat wird, weil ich bekomme ab und zu mal eine E-Mail, da steht dann drin, früher habt ihr mehr Technik gemacht, jetzt macht ihr nur irgendwas mit Politik und Kritik und Datenschutz. Ja, aber was bitteschön tut sich denn Neues in der Technik? Der 57.528.416. PC, ist der so spannend? Was hat denn der Neues? Früher gab es immer höhere Taktfrequenzen. Früher gab es immer höhere Arbeitsspeicher. Früher gab es immer größere Festplatten. Aber wir sind doch irgendwann eine Sättigung. Das ist doch alles eingeschlafen. Und was sonst noch? Ja, gut, ich habe kleine Lasertastaturen, aber das ist nichts zum Hören, sondern was zum Ansehen. Kommt also in die Produktion Ende Januar, die so ein Bild auf den Tisch projizieren. Und man kann dann einfach den Finger da auf die projizierte Taste halten und wird erkannt, was für eine Taste das ist. Interessant, nicht zum dauerhaften Arbeiten, aber schön anzusehen. Ich habe einige andere Dinge, die ich vorstellen will, so genauso auch für Bastelprojekt mit dem Raspberry. Und das sind alles so Dinge, da muss ich mich durcharbeiten, durchbeißen. Die liegen rum, die warten. Genau wie viele andere Arbeiten auch. So, das nur zur Erklärung. Also, so wie früher, ein neues Produkt nach dem anderen vorzustellen, geht nicht mehr. So viele interessante haben wir nicht. Und die meisten Neuausgaben haben, von Hardware meine ich jetzt, von Technik, haben doch nur den Charme einer Waschmaschine. Fangen wir mal an mit Drohnen. Diese Multicopter, die haben ja nun einen Siegeszug hinter sich gebracht und sind noch im aufsteigenden Ast ihrer Entwicklung. Da hat sich einiges getan und vor allen Dingen weiß auch die Politik und die Ordnungsmacht noch nicht so richtig damit umzugehen. Das Gefahrenpotenzial, was von diesen Geräten ausgeht, ist nicht zu unterschätzen. So, ich habe mich da früher mal mit einer Dame angelegt, die wollte eine Genehmigung, weil ich mit so einem Kinderspielzeug Aufnahmen machen wollte von oben. Ich habe gesagt, nee, mit mir nicht, dann müsst ihr mich irgendwie verklagen oder sonst was. Und das war alles so eine Art Wildwuchs. Aber so langsam wird es wohl in ziemlich feste Formen gegossen, wer wann wo wie was darf. Aber fangen wir erstmal mit Tokio an. In Tokio, da hat die Polizei ist eine spezielle Einheit gegründet, die sich mit der Abwehr dieser Multicopter befasst. Es sind meines Wissens nach etwa 40 Polizisten, die nur für diese Thematik zuständig sind. Die sind auch speziell geschult worden, einmal wie man solche Dinger fliegt, wie man sie vom Himmel holt, wie man mit den Menschen umgeht und so weiter. Es soll Folgendes sein. Diese Spezialpolizeieinheit, die soll durch die Gegend düsen und überall da, wo diese modernen Fluggeräte durch die Gegend fliegen, vor allen Dingen in sogenannten Flugverbotszonen, die es auch in Japan gibt natürlich, guckt man erstmal, ob man den Piloten sieht. Wenn man den sieht, gibt man hin und sagt, du Junge, hier ist verboten, hol das Ding runter. Wenn er sich weigert oder wenn man ihn gar nicht erst findet, dann haben sie ihre Kampfdrohnen und steigen damit auf und haben unten dran an ihren Koptern ein Netz. Und das ist so 2x3 Meter groß. Und damit jagen sie dann hinter diesen anderen Apparaten her und versuchen die damit einzufangen, um sie zu Boden zu zwingen, zur Landung zu zwingen. Wie das nun schadlos gehen soll, habe ich keine Vorstellung. Denn es sieht schon lustig aus, die Bilder, die sie dafür ins Netz gestellt haben. Dass man einfach da an die anderen ranfliegt und die Rotoren verheddern sich da drin. Und wenn man Glück hat, bleiben sie im Netz hängen. Wenn man Pech hat, fällt das Ding vom Himmel. So, das Problem, man hat da schon einige Zwischenfälle gehabt, wo wirklich erhebliche Gefahren ausgegangen sind von verantwortungslosen Drohnenfliegern. Aber jetzt will man erstmal alles das, was ein Gewicht von über 200 Gramm in die Luft bringt und in stark bewohnten Gebieten fliegt. Es ist ja nun schwierig, was anderes zu finden in Japan, in den Großstädten. Dann will man eingreifen. Der Abstand zu Menschen darf nicht kleiner als 30 Meter sein. Genauso Autos und Gebäude dürfen auch nicht näher betrachtet werden. Und wenn jemand erwischt wird und sich wiederholt dagegen zur Wehr setzt, dass er sein Ding fliegen lassen kann, wo er will, dann wird er mit bis zu knapp 4.000 Euro Bußgeld belegt. Also, das ist schon ziemlich massiv, was da passiert. Nur die Vorgeschichten, die dazu geführt haben, sind auch klar. Aber es ist ja nicht nur in Japan so. Die USA haben ja auch etwas auf die Reihe gebracht. Und zwar müssen dort ab dem 21. Dezember alle neu verkauften dieser Quattro- oder Multicopter registriert werden. Und die alten, die jetzt schon im Besitz sind, die haben noch eine Freifrist von, ich glaube mal 6 Wochen oder sowas. Die müssen bis 19. Februar müssen die nachregistriert werden. Die Registrierung kostet 5 US-Dollar und das gilt für alle Fluggeräte, die mehr als 250 Gramm und maximal 25 Kilo wiegen. Ja, man will damit im Grunde genommen das Gleiche machen. Man will einschränken, dass jeder jederzeit überall fliegen kann. Es soll also hier eine gesamte Datenbank aufgebaut werden, die es ermöglicht, dass man für den Fall, dass mit einem solchen Gerät irgendwo ein Schaden verursacht wird, auch den Urheber bzw. den Besitzer oder Käufer ausfindig machen kann. Jeder dieser Flugkörper erhält eine Identifikationsnummer. Und anhand dieser Nummer, die auch an dem Kopter befestigt werden muss, wird eben dann diese Registrierung durchgeführt. Und damit kann man dann aufgrund der Nummer auch zurückverfolgen, wer hat den wann wo gekauft. Und der muss dann sagen, wenn er sagt, ich habe ihn nicht mehr, wem habe ich den verkauft? Der Neue müsste ihn ja eigentlich auch wieder registriert haben. Okay, also auch da tut sich etwas. Aber nicht nur in den USA, die sind zwar wieder Vorreiter, auch in Deutschland kommt so etwas. Zumindest steht es kurz bevor. Das Bundesverkehrsministerium arbeitet an Regeln, wie diese zivilen Drohnen, wie sie genannt werden, in irgendeiner Art gehandelt werden sollen, domestiziert werden sollen, könnte man vielleicht sagen. Da macht man allerdings ganz klare Unterschiede zwischen der privaten Nutzung und der gewerblichen Nutzung. Alles, was über 500 Gramm Fluggewicht hat, das soll mit einer Nummer gekennzeichnet werden, ähnlich wie in den USA, und das soll in einer Datenbank gespeichert werden, sodass also im Nachhinein immer wieder herauszubekommen ist, wem gehört das Ding, wer hat möglicherweise diesen Schaden verursacht. So, alles was da drunter ist, das ist nach wie vor frei. Aber wenn diese Dinge gewerblich genutzt werden, also man kann sich vorstellen, ein Landwirt fliegt mit so einem Teil über seine Felder, guckt, wie die Frucht ist oder sucht seine Rinder oder der Förster fliegt über den Wald, guckt, wo kranke Bäume sind oder Journalisten machen Aufnahmen von oben von irgendwelchen Sachen. All das wird extra geregelt. Und zwar diese gewerbliche Einsatz. Da muss man künftig eine Erlaubnis dafür haben. Man muss also eine Schulung machen, muss dann eine Prüfung machen, muss einige Sachen da beantworten, wissen, wie das geht, wonach man sich richten muss. So ein bisschen wie ein ganz kleiner Pilotenschein, könnte man sagen. Und dann muss man aber nicht mehr nur auf Sicht fliegen, so wie das für die Privaten nach wie vor gilt. Also du darfst nur so weit fliegen, wie du gucken kannst, aber nicht höher als 100 Meter, sondern die dürfen auch um die Ecke herum fliegen, denn wie das in Deutschland ist, man hat ja eine Prüfung, man kann es ja. Gut, ich kann nicht sagen, ob ich das für gut oder schlecht halte. Reglementierung halte ich immer für schlecht. Aber nach dem, was da passiert ist, dass da ganze Flugplätze lahmgelegt wurden, weil da irgendwelche Dinge da rumschwirrten, halte ich es schon in irgendeiner Art für notwendig, dass man eine Regulierung findet. Was man generell nicht darf, für die Privaten auf jeden Fall, wenn man eine Sondergenehmigung hat, darf man es gewerblich dann doch. Das ist, ich darf nicht über Gefängnisse fliegen. Militärische Anlagen sowieso nicht. An Unglücksorten oder wenn die Polizei irgendwo Einsätze hat oder Katastrophenfall oder über Autobahnen darf man nicht, über Fernstraßen, Bundesstraßen darf man nicht fliegen. Menschenansammlungen muss man auf jeden Fall meiden. Industrieanlagen auch. Eisenbahnlinien dürfen nicht überflogen werden und so weiter. Das ist also generell untersagt und alles andere, also da, wo es vollkommen uninteressant ist, irgendwas aufzunehmen von oben nach unten, das ist erlaubt. Bei Flügen über Privatgrundstücke muss man natürlich auch noch die Genehmigung des Grundstückseigentümers haben. Also irgendwie versucht man jetzt diese Flugkörper einzusperren. Man weist sie in irgendeinem Bereich zu und man darf sie nicht mehr frei fliegen lassen. Jo, wie gesagt, ich bin nicht dagegen, dass es Regeln gibt. Ob sie so scharf und so eng sein müssen, ist eine andere Frage. Und vor allen Dingen, wie viel Sinn macht es, solche Regeln zu schaffen, wenn wir zigtausende Copterpiloten in Deutschland haben, die gar nicht überwacht werden können. Aber es ist nun mal wieder so, der Gesetzgeber will es, also macht er es. Und etwas anderes, da weiß ich nicht, ob er das will. Er macht es auch, beziehungsweise unterlässt es sogar. Denn die militärischen Drohnen, da ist ja der Ausdruck wirklich gerechtfertigt, die dürfen in Deutschland, die US-amerikanischen, dürfen in Deutschland ohne jede Überwachung durch deutsche Behörden, Beobachter oder sonst etwas, einfach hin und her fliegen, so wie es ihnen gerade wohl ist. Weil diese ehrlichen Amerikaner und Militärs haben schriftlich erklärt, dass sie ihre Aufklärungstechnik da drin, also Fotos abhören und so weiter, dass sie nicht benutzen, wenn sie über Deutschland fliegen. Ja, und weil die nun so ehrlich sind und bei uns nie was ausspähen oder sonst was machen würden, macht man ja unter Freunden nicht, glaubt Deutschland denen das und dann werden sie nicht mehr überwacht. Man versucht hiermit, na sagen wir es mal sehr platt, den Russen zu drohen, zu sagen, hier, pass auf, wir sind da, wir fliegen hier rum, wir kommen aus Italien, dort sind die stationiert, steigen da auf und fliegen dann auf 15.000 Meter Höhe, dann übernehmen die Kollegen aus dem großen Teich die Steuerung, nicht aus, über dem großen Teich die Steuerung oder von hier aus gesehen hinter dem großen Teich. Und dann fliegen sie über Frankreich, das geht noch nicht, da laufen noch die Verhandlungen, und über Deutschland, von oben nach unten und zurück. Und diese Piloten da, die in Kalifornien sitzen und das Ding dann hin und her schippern lassen, jo, die gucken sich dann die Bundesländer an. Ne? Die sollen also hier fliegen bei uns von Saarland über Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen hoch, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und wieder zurück. Also eine Machtdemonstration, die vollkommen unüberwacht ist, weil ja die amerikanischen Militärs und Geheimdienste, die ja auch die Nase da drin haben, die Ohren und die Augen, Nase weiß ich noch nicht, weil die ja alle so ehrlich sind, finde ich gut. Wie komme ich denn von ehrlich auf Windows? Das muss mir mal einer erklären. Naja, ich werde ja nach Weihnachten Zeit haben, mal darüber nachzudenken. Viele wissen es ja. Die Anwender, die Windows 7 oder 8 oder 8.1 haben, die werden ja oft genug aufgefordert, kostenlos auf Windows 10 abzudaten, zumindest das zu reservieren. Und wenn ich aber jetzt sage, okay, ich möchte das reservieren, es könnte ja sein, dass ich irgendwann mal darauf umsteigen will, dann heißt das Reservieren nicht so viel wie beim Metzger, leg mir mal die Leberwurst weg, ich komme sie morgen holen, sondern dann heißt das hier, okay, denn es ist ja nur Software, die kann man ja innerhalb von Millisekunden so vervielfachen, wie man es braucht. Da heißt es eben, okay, du hast gesagt, du möchtest das reservieren, jetzt schieben wir dir das schon mal ganz langsam, ganz heimlich im Hintergrund, ohne zu fragen, auf deine Festplatte. Ist uns scheißegal, wie groß oder wie klein ist, wie viel du noch Platz hast. Es ist vollkommen wurscht, wie du ins Internet gehst. Ob du eine Flatrate hast und unendlich viel Download zur Verfügung steht oder ob du über das Mobilfunknetz im Internet bist und wir ziehen dir dann deinen Datenverkehr auf Null runter, dass du nachlöhnen musst oder eben nur noch trommelnd, also ganz langsam ins Internet kommst. Alles vollkommen wurscht, wird so gemacht. Mehrfach so gemacht worden. Gut, es gibt Anleitungen im Internet, wie man es verhindern kann. Aber Microsoft macht es still und heimlich, ohne zu fragen, benutzt meine Maschinen, benutzt meinen Traffic, den ich bezahlt habe, macht mir im Grunde genommen eine Menge kaputt. Warum? Ja, dann hat sie auf meiner Platte irgendetwas und wenn ich irgendwann mal sagen sollte, okay, jetzt will ich, dann geht es wutsch und dann ist Windows 10 wie von Zauberhand da. Bei einigen Benutzern hat das ganz schöne Probleme verursacht und jetzt sagt die Verbraucherzentrale, dass Microsoft das unterlassen soll. Die haben also mittlerweile wohl eine Klage angestrengt, weil Microsoft keine Unterlassungserklärung abgegeben hat. Und da hat eben die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt so viele Beschwerden, jetzt geht's zur Sache. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob da irgendwas passiert. Denn Microsoft hat sich wohl gegenüber einer Zeitschrift oder war das sogar Heise geäußert, dass sie ja erklärt haben, wie sie sich verhalten, indem sie geschrieben haben, Microsoft, die sprechen ja von sich in der dritten Person, beachtet die jeweiligen gesetzlichen Anforderungen in den Märkten, in denen wir tätig sind, sehr sorgfältig. Ja, das glaube ich. Wie doll. Tja, jetzt ist Google was ganz, ganz Schlimmes widerfahren. Die haben ja ihre Knutschkugeln da in Kalifornien auf den Straßen und üben da autonomes Fahren mit Autos, also mit Automobilen. Das ist eigentlich doppelt gemoppelt, ein Automobil, was autonom fährt. Na, egal. Und jetzt kommen aber die kalifornischen Behörden, die Kfz-Behörde, und sagt, nee Kinder, so geht das nun nicht. Also, Autos, die von allein da durch die Gegend rollen und tun und machen, was sie wollen, das wollen wir nicht. Jetzt gibt es neue Regeln. Und das ist das erste Bundesland Kalifornien, was die jetzt einführt, wird aber sicherlich Signalwirkung haben auf die anderen. Liegt vielleicht auch daran, weil dort die Probebetriebe von Mercedes, von Audi, von Google und künftig dann wohl auch von Honda, von Bosch, Tesla, Nissan und so weiter, weil die alle dort in diesem schönen Land stattfinden sollen. Und jetzt haben die gesagt, okay, wenn ihr eure Autos, eure selbstfahrenden Automobile bei uns fahren lassen wollt, dann muss zwingend eine geprüfte, fahrtaugliche Person in dem Auto sitzen, die das Auto notfalls kontrollieren können muss, falls technische oder andere Probleme während der Fahrt, während der Prüffahrt oder der ganz normalen Fahrt auftreten sollten. Also, autonome, selbstfahrende Autos brauchen in Kalifornien einen Fahrer, der einen Führerschein haben muss, und er muss auch nüchtern sein und so weiter, damit er eingreifen kann. Ja, ob man sich da den Mehrpreis für das selbstfahrende Technikmonster nicht sparen kann und gleich selbst fährt? Oder ist da irgendwas verkehrt bei mir im Kopf? Ja, zumindest Google hat in einer Stellungnahme verlauten lassen, dass sie tief enttäuscht sind von diesen neuen Regeln. Denn man stellt sich ja vor, dass diese Autos, wie alles, was Google macht, für die Menschen ganz besonders gut sind. Vor allen Dingen für Behinderte oder die irgendeine eingeschränkte Mobilität haben, die also im Moment nicht selbst fahren können. So, und die werden jetzt ganz schlimm getroffen. Ja, Google, ihr seid so gut. Und es gibt so viele böse Menschen auf der Welt, die euch Knüppel in die Beine werfen. Ist gar nicht nachzuvollziehen. Nein, ist es nicht. Bitte um Entschuldigung, Herr Google, dass ich jetzt direkt nach diesem Google-Missgeschick zur Werbung komme. Damit habt ihr ja nichts zu tun. Aber in Deutschland gibt es einen Richter am Bundesgerichtshof. Und der hat entschieden, mit seinen Kollegen zusammen natürlich, dass automatische E-Mails keine Werbung enthalten dürfen. Wenn die Adressaten dem widersprochen haben oder gar nicht erst zugestimmt haben. So, und worum ging es dabei? Nun, da hat jemand ein Auto-Reply, also eine automatische Antwort auf seine E-Mail bekommen. Der hat also an den Kundendienst von einem Unternehmen eine E-Mail geschickt, eine Versicherung, und hat eine Antwort bekommen, dass sie eben im Moment nicht arbeiten oder was weiß ich was. Und da war am Ende eine Werbung drin, und zwar für einen kostenlosen SMS-Wetterdienst und einer Wetter-App und so weiter. Da hat er gesagt, nee, das geht doch wohl nicht. So darf es nicht sein. Also hat er erneut eine E-Mail geschickt an diesen Kundendienst und hat sich darüber beschwert, dass er jetzt unerwünschte Werbung bekommen hat. Und daraufhin haben die ihm wieder eine automatische App geschickt. So ein blöder Computer, der hat das nicht gerafft. Ja, und da hat er gesagt, nee, also das will ich nicht. Da hat er sich an einen Rechtsanwalt gewandt und hat, und dieser Rechtsanwalt hat dann eine Abmahnung geschickt an dieses Unternehmen, und daraufhin hat dieser Rechtsanwalt eine automatische Antwort mit der Werbung bekommen. Naja, und jetzt hat es eine Klage auf Unterlassung gegeben beim Amtsgericht Stuttgart. Da ist also ein paar Mal hin und her gegangen und so weiter, will ich Ihnen alles ersparen. Das Gericht hat also letztendlich gesagt in der Berufung, dass damit das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Versicherten verletzt worden sei. Zumindest die zweite Bestätigungsmail mit dem Werbezusatz habe den Kläger in seiner allgemeinen Persönlichkeit verletzt und sein Recht ebenfalls beschädigt, heißt es in dieser Begründung, weil sie gegen seinen zuvor erklärten ausdrücklichen Willen erfolgt sei. Ja, ist natürlich eine etwas schwierige Situation. Okay, einmal dürfen die mir keine Werbung schicken, ist soweit ganz klar. Wenn ich aber ausdrücklich sage, hör mal, ich beschwere mich, ich will keine Werbung haben, und da schickt der doofe Computer mir wieder eine Antwort da mit einer Werbung dran, das war also der Knackpunkt. Jetzt weiß ich nur nicht, was passiert. Ob jetzt der antwortende Computer von denen in den Knast geht oder verurteilt wird, oder muss mal hören, ob das jetzt eingestellt worden ist, denn wenn die alle Computer verschrotten müssten, wäre ja auch doof, zumindest kostspielig. Erstaunlicherweise gibt es doch nochmal eine Meldung über neue Technik, und zwar winzig kleine Drucker, die Fotos drucken können, die man mitnehmen kann, in der Hosentasche, teilweise sogar in der Hemdentasche. Also mobile Kleindrucker mit Akkubetrieb. Die sind vorgestellt worden, und zwar einmal der Mini-Drucker Zip, der kommt von Polaroid, und der druckt auf ein ganz spezielles Thermopapier. Dieses Thermopapier von Zink, so heißt der Hersteller. Dieses Papier, das hat alle Farbpigmente in mehreren Schichten übereinander, und die Temperatur des Druckkopfes, die kann moduliert werden, also geändert werden, und durch die Temperatur wird eben dann diese entsprechende Schicht aktiviert, freigesetzt, und diese Farbe dieser Schicht kommt an die Oberfläche. Damit kann man auch Mischfarben darstellen. Also es ist ein neues Verfahren, die Bilder Naja, zumindest im Internet sehen die Bilder von Polaroid gut aus, aber die konnten ja schon immer gute Fotos machen. Ob es nun wirklich auf dem Papier so gut ist, ich habe es leider noch nicht in der Hand gehabt. Mal sehen, ob ich so einen bekommen kann. Das muss man dann noch sehen. Das ist also die eine Geschichte. So, und der andere, ja, der ist dann ein bisschen größer. Ja, der nennt sich Instax-Share, ist von der Firma Fujifilm. Und es ist eigentlich gar kein Drucker, wenn ich das so richtig sehe. Denn da ist eine RGB-Leuchtdiode drin und ein integriertes LC-Display projiziert das, was gedruckt werden muss, das Foto, auf ein kleines Sofortbild-Fotopapier. Also es ist mehr ein Belichter. Und diese Bilder, auch die sehen gut aus im Internet, muss man sich auch ansehen. Die können beide Drucker von einer App bedient werden. Die gibt es für die iOS-Geräte, genauso wie auch für Android. Der von Fujifilm, dieser Instax-Share, der hat WLAN eingebaut und kann über WLAN mit dem Smartphone in Kontakt kommen, während der ZIP über Bluetooth dem Drucker interagiert. Der hat übrigens ein NFC-Tag drin, mit dem man die Kopplung einfacher machen soll. Beide Drucker drucken nur kleine Bilder. Der ZIP, also der erste, der macht 5x7,6 cm Fotos und der Fujifilm, der macht 4,6x6,2 cm große oder kleine. Ne, kleine gibt's ja nicht, gibt ja nur große Fotos. Also, wenn man da aber sagt, das ist mir zu klein, dann muss man zur Firma Canon gehen. Die hat ein neues Modell aus der Selfie-Reihe. Der druckt 10x15 große Fotos. Aber der wiegt dann schon 1,3 Kilo und ist auch doppelt so groß wie die Bilder, die er druckt. Den in der Hemdentasche passt bei mir nicht rein. Der Bundesrat, der macht was ganz Tolles. Der versucht, diese Klugmesser, man sagt ja Smart Meter dazu, die bei manchem Mieter eingebaut werden, sollen irgendwie zu zügeln. Und zwar sagt man, ein Jahresstromverbrauch von unter 6000 Kilowattstunden, der soll nicht zwangsmäßig mit diesen Klugmessern versorgt werden können, die natürlich auf Kosten des Mieters oder Eigentümers eingebaut werden, sowohl Einbau, Herstellung und auch Betriebskosten, sondern nur was da drüber ist. Also die Zwangsdigitalisierung, der soll hier so ein Riegel vorgeschoben werden. Denn man geht ganz logisch vor und sagt, pass mal auf, der Betrieb eines solchen Teils kostet im Jahr so um die 100 Euro herum. Und die Betreiber, die Netzbetreiber oder wer auch immer dieses Ding da an die Wand nagelt, die sprechen von Einsparungen und was weiß ich nicht allen. So, aber diese Einsparungen mit so einem Klugmesser, die sind deutlich unter dem, was der Betrieb kostet. Das ist also Quatsch. Der Einzige, der daran verdient, das sind die Netzbetreiber, die können dann aus der Ferne ablesen und vor allen Dingen können unendlich viel Daten generieren, die man dann wieder für die Werbung nimmt. Ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der nachts viel Strom braucht, dass der eine andere Werbung bekommt, als jemand, der tagsüber nur mittags zu Hause viel Strom braucht. Und jemand, der abends um 20 Uhr das Fernsehgerät einschaltet, dass der ja wieder anders behandelt wird. Aber alles das, das soll eben jetzt vermieden werden für alle die, die weniger als 6000 Kilowattstunden Strom brauchen. Ein ganz wichtiges Argument, wirklich auf Energiesparlampen umzusteigen. Außerdem sagen die Jungs, also 24 Monate Speichern der Energieverbrauchswerte geht nicht. Das muss auf 12 Monate verringert werden. So, und dann muss man, wenn man freiwillig sagt, okay, ich nehme, auch wenn ich weniger Strom brauche, so ein Ding, ich habe das gern, ich möchte da immer ganz hip sein, dann braucht man sich aber nicht mit diesem Teil ans Internet anschließen zu lassen, denn das ist ja auch Voraussetzung, damit diese Stromlieferanten, die datengierig sind, auch laufend und kontinuierlich gucken können, wann ich wie viel brauche. Muss man sich mal überlegen. Jedes Mal, wenn ich Strom brauche, dann speichern die das und dann können die noch 2 Jahre in die Vergangenheit gucken. Es ist schon dreist. Naja, gut, Wir werden sehen, was passiert. Ich hoffe ja nur, dass tatsächlich der Bundesrat sich hier durchsetzt und dass dieses Gesetz nicht so beschlossen wird, bevor da nicht so ein paar Dinge ausgebaut worden sind. Diese 6000 Kilowattstunden Grenze finde ich ganz vernünftig. Jo, und das war's. Und dann steuern wir langsam aufs Jahresende zu, aber vorher werde ich noch diese Sondersendung auf den Weg bringen, in der ich so ein bisschen was über außerirdisches Leben spekulieren werde, zumindest logisch herleiten werde, warum es das geben könnte oder nicht könnte, warum die uns besuchen oder nicht besuchen, wie man überhaupt über größere Strecken kommen kann oder nicht, oder ob wir alle nur dämlichen Mist denken, weil die Sache ganz, ganz, ganz anders ist. Wir werden es sehen. Ich tue den Daumen nach oben. Gucken Sie in den Shop, die Eulen sind noch nicht da, aber viele andere Sachen. Sage vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.